Bruder Höller sprach am 9. Oktober 1960 in Tübingen über das Thema Elias und Elisa.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, ich hoffe, wir begreifen die gewaltige Vorbedeutung, die Prophetie, die in der Erziehung des Elias liegt. Vielleicht darf ich das, was wir eben hörten, noch einmal ganz kurz vom Schluss her aufrollen. Elias wurde entrückt, und zwar in einer gewaltigen, majestätischen Weise, wie es kaum ein Sterblicher erlebt hat. Wir haben gesehen, dass erstens Henoch entrückt wurde. Er wurde gesucht, nicht gefunden. Genau dasselbe war bei Elias der Fall. 50 Propheten haben sich bereit erklärt, ihn zu suchen, weil sie glaubten, er sei irgendwo in einem Tal oder auf einem Berg abgesetzt worden. Haben ihn gesucht, haben ihn nicht gefunden. Obwohl der Elisa gewarnt hatte, fragt nicht, haben sie es doch getan. Dann wurde der Herr Jesus entrückt, ist in die Himmel gefahren. Henoch, Elias, Jesus, wisst ihr noch jemand, der entrückt wurde oder entrückt werden wird und glorreich in die Himmel geht? Wisst ihr noch jemand? Die Gemeinde des Herrn, die Gemeinde des Herrn. Es ist mir ergreifend, wenn ich sehe, dass das, was begonnen hat mit dem Henoch, was dann in großartiger Entfaltung geschehen ist mit dem Elias, was dann unser Herr und Haupt im vollen Sinn erlebt hat, dass das seine Krönung finden wird in der Entrückung der Gemeinde des Körpers Christi, in unserer Entrückung. Und ich sehe in dem, was uns unser teurer Bruder Beck gesagt hat, in allen Parallelen eine Vorbedingung für uns, wenn wir entrückt werden wollen. Meine Freunde, ich will jetzt einmal eine Frage stellen und bitte euch, die für euch persönlich ganz ehrlich zu beantworten. Wenn ihr wüsstet, der Herr kommt heute, meinetwegen heute Nacht, und ich würde mit großer Bestimmtheit das sagen, was ich gleich lesen werde, bei dem Elias und Elisa. Ich würde sagen, heute Nacht kommt Jesus wieder. Wer von euch würde sich mit ganz großer Freude freuen? Ich würde sagen, endlich geht die tiefste und geheimste Sehnsucht meines Herzens, auf die ich mich seit Jahren und Jahrzehnten vorbereite, endlich geht sie in Erfüllung. Herr, nimm Lob und Dank. Wer von euch wäre von ganz großer Freude erfüllt? Und wer von euch würde sagen, ach, lieber nicht. Hoffentlich wird es noch etwas hinausgeschoben, denn ich habe doch noch so manche unerfüllte Liebessehnsucht auf Erden. Ich habe noch so manchen Wunsch, so manche Erwartungen und habe noch so manches zu ordnen, was noch nicht in Ordnung ist. Ich bin noch nicht so geheiligt, wie ich sollte sein. Mein Gedankenleben und mein Triebleben und mein Traumleben, die sind noch so beschmutzt und verflucht. Nein, nein, der Herr möge heute nicht kommen. Meine Freunde, jeder beantwortet sich, jeder, diese Frage. Wärst du, wenn du wüsstest, heute kommt der Herr mit tiefer Freude erfüllt und würdest die Hände zum Himmel reißen und würdest sagen, Amen, Amen, ja, komm, Herr Jesu, komm heute. Oder würdest du sagen müssen, lieber nicht, lieber nicht. Ich erwarte noch manches vom Leben. Ich möchte noch manches genießen, oder es ist in meinem Leben noch manches nicht geordnet. Brüder und Schwestern, beantwortet die Frage euch selbst, denn davon hängt alles ab. Davon hängt alles ab. Dein nächstes Ziel und das nächste Ziel Gottes und das nächste Ziel für das Programm der Schöpfung ist die Entrückung der Gemeinde. Und deshalb sollten wir mit ganzer Inbrunst darauf eingestellt sein. Und wer gläubig ist und das nicht tut, er ist ein Narr. Er ist ein Tor. Ich will nun versuchen, uns zu zeigen, wie sich diese Entrückung des Elias, ein Vorbild auf unsere Entrückung, ein Nachbild der Entrückung des Henoch und ein Vorbild auf die Himmelfahrt Jesu und dann ein Vorbild auf die Entrückung der Gemeinde. Erst wird das Haupt hinaufgenommen, Christus, Jesus, der Sohn, und dann werden wir, der Körper, hinaufgenommen. Das ist ein Vorbild. Ich will davon jetzt einige Verse lesen. Aus 2. Könige 2. 2. Könige 2. Es geschah, als der Herr den Elias im Sturmwinde gen Himmel auffahren ließ, da gingen Elias, wie man sagen darf, und Elisa von Gilgal hinweg. Eine Zwischenbemerkung. Gilgal heißt Golgatha. Auf Deutsch Abwälzung. Das hebräische Wort Gilgal heißt Abwälzung. Wird etwas weggewälzt oder weggerollt. Das ist zum Beispiel das Wort Rad. Heißt auf Hebräisch Galgal, heißt Rad. Und Gilgal heißt Abwälzung, abrollen. Und Golgatha heißt auch Abwälzung. Das ist dasselbe Wort Gilgal und Golgatha. Dasselbe Wort. Jedes Mal, wenn Israel vor einer wichtigen Entscheidung stand, sammelten sie sich in Gilgal. Und dann zogen sie in den Kampf. Und dann trugen sie den Sieg davon. Und jedes Mal, wenn während des Kampfes es schien, als müsste Israel unterliegen, da zogen sie oder schickten eine Abordnung nach Gilgal. Und jedes Mal, wenn ein Kampf siegreich bestanden war oder wenn sie einen Kampf verloren hatten, das kam ja oft vor als Strafe bei Israel, wie in deinem und meinem Leben, da gingen sie wieder nach Gilgal. Das heißt, der Ausgangspunkt und der Zufluchtsort und die Stätte, wo wir neue Kraft holen oder wo wir uns beugen und demütigen und reinigen, ist immer Golgatha. Deshalb Seele, eil nach Golgatha. Von zentraler Bedeutung. Wenn wir das erfasst haben, kommt eine Stabilität, eine heilige Kraft, eine göttliche Vollmacht, eine Energie des Geistes Gottes in unser Leben. Gilgal spielt eine ungeheure Rolle. Ich sage das nur nebenbei. Also sie gingen von Gilgal weg, der Elias und der Elisa. Und Elias sprach zu Elisa, bleibe doch hier. Bleib da. Er prüft ihn. Der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Bethel heißt Haus Gottes. Beth heißt Haus und El heißt Gott. Bethel oder Bethel, wie wir sagen, heißt Haus Gottes. Aber Elisa sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt. Ich will dich nicht verlassen. Und sie gingen nach Bethel hinab. Der Dienst an den Gläubigen auf der Linie Israels und auf der Linie der Gemeinde ist immer ein Demütigungs- und ein Tiefen- und ein Sterbensweg. Sie gingen nach Gilgal hinab. Nach Gilgal geht es immer hinab. Nach Jerusalem geht es immer hinauf. Nach Ägypten geht es immer hinab. Hinab nach Ägypten. Hinauf nach Jerusalem. Das sind zwei Wörter, die haben eine tiefe, gewaltige Bedeutung. Er ging hinab nach Bethel. Den Gläubigen der Gemeinde zu dienen, ist immer ein Sterbens- und Verzichtsweg. Und wem es kein Sterbens- und Verzichtsweg ist, der dient nicht den Gläubigen und dient nicht Gott. Der dient sich selbst in irgendeiner Form. Und davor möge uns der Herr bewahren. Da kamen die Söhne der Propheten. Diese Söhne der Propheten, das waren, wie wir heute nennen würden, Bibelschüler. Bibelschüler. Es gab viele Orte, da kamen junge Männer zusammen und ließen sich da unterrichten von Propheten, lasen auch die Propheten und weihten ihr Leben dem Herrn. Das waren so eine Art freie Bibelschulen. Da kamen die von Bethel, die kamen heraus und sprachen zu ihm, zu dem Elisa: Weißt du auch, jetzt gedacht, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupte, also nach oben, über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Weißt du das? Holen sie denn Elisa. Und er sprach: Auch ich weiß es. Schweiget! Die Entrückung ist immer ein Geheimnis. Das war sie schon beim ersten bei Henoch, das war sie bei Elias, das war sie bei dem Herrn und das ist sie bei uns. Und dieses Geheimnis ist für die große Masse nicht gegeben. Die Geheimnisse sollen im Haus gehalten werden, im Hause Gottes. Und deshalb sind wir Haushalter der Geheimnisse. Einem Weltmenschen, der gar nichts von göttlichen Dingen versteht, einem Menschen, der gar nicht errettet ist, dem etwas von der Entrückung zu sagen, wäre zunächst, ich sage zunächst, Torheit. Der hält das für Wahnsinn. Da sagt, was, ihr bildet euch ein, ihr werdet 1, 2, 3, wie mit einem Zauberstab, seid ihr verwandelt, in einem Nu, in einem Atomos, in einem Atom, in einem unteilbaren Zeitpunkt, oder Zeit, und dann werdet ihr hinauf und fahrt in den Himmel, wie der Herr Jesus. Ihr seid ja wohl verrückt. Das habe ich erlebt mal, als vor vielen Jahren, ihr könnt euch wohl alle noch erinnern, die Himmelfahrt der Maria als Glaubensartikel festgesetzt wurde von der katholischen Kirche. Und da gab es an meiner Schule, wo ich da war, zwischen den katholischen und evangelischen Geistlichen, gab es da Unterredungen. Ja, wie ist das möglich? Und so weiter und so weiter. Und ich habe dann als Stiefbruder auch da mitgemacht, mit den Brüdern dort, und habe gesagt, ja, meine Herren, warum hält man denn die Himmelfahrt der Maria, ich lese zwar nichts in der Bibel, aber warum hält man das für unmöglich? Ich kann auch an die Himmelfahrt der Maria glauben, ich glaube ja an meine eigene Himmelfahrt. Ich werde ja auch einmal gegen Himmel fahren und entrückt werden. Dann hatte ich sie geschlossen gegen mich, die beiden Fakultäten. Aber ich habe ihnen dann mit großer Kraft und Freudigkeit gesagt, meine Herren, ich weiß das. Und wenn sie mich auf den Scheiterhaufen schleppen, dann weiß ich es doch. Und da gebe ich es doch nicht her. Und dann freue ich mich doch darauf. Meine Freunde, seht, das ist etwas Wunderbares, dass hier der Apostel, der Elias sagt, der Elisa sagt, schweiget, schweiget, redet nicht darüber, über diese Entrückung, über diese Himmelfahrt. Und Elias sprach zu ihm: Elisa, bleibe hier, nämlich in Bethel. Der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Aha, jetzt wird es schlimmer. Bethel war die erste Station, Jericho, das ist der Ort oder die Stadt des Fluches, ist die zweite Station. Aber er sprach: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und sie kamen nach Jericho, das ist die zweite Station. Der Ort, die Stadt des Fluches. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa. Wir sehen, auch in Jericho war eine Prophetenschule, war eine Bibelschule, wie wir vielleicht heute sagen würden. Eine Predigerschule, vielleicht. Und sprachen: Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupte wegnehmen wird? Und er sprach: Auch ich weiß es. Schweiget! Redet nicht darüber. Und Elias sprach zu ihm: Bleibe hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Das ist die dritte Station. Jordan heißt der Hinabstürzende, der Hinabeilende, der Todesstrom. Da muss ich hin. Und wir hätten verstehen können, wenn der Elisa gesagt hätte: Schön, gut, dann bleibe ich dann eben hier und gehe nicht mit an den Jordan. Aber nein, der Elisa besteht die Probe. Denn alles tut Gott zwei oder dreimal und jede Wahrheit wird durch zwei oder drei Zeugen befestigt, der sagt: Nein, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht, ich gehe mit an den Jordan. Und das war nun nach diesen drei Proben das Signal dafür, dass der Elisa etwas ganz Wunderbares und Gewaltiges erleben durfte. Das lese ich euch jetzt vor. Sie gingen beide miteinander. Vers 7, 2. Könige 2, 7. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen hin und stellten sich gegenüber von Ferne. Die haben nicht gewagt, in die Nähe zu treten, diese jungen Leute, und standen von Ferne und beobachteten nun, was sich da vollzieht zwischen dem Elisa und dem Elias. Aber die Botschaft war irgendwie zu allen Prophetenschulen gedrungen, der Elisa wird entrückt. Aber der Elias wird entrückt. Aber der Elisa sagt, halt, nicht darüber reden, nicht darüber reden. Schweigend, schweigend. Aber man war vorbereitet auf dieses große und wunderbare Ereignis. Da nahm Elias seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Der Mantel ist ein Bild für die Leiblichkeit, ein Bild für den Körper, ein Bild für den Wandel, den wir in unserem Leibe führen. Bringe meinen Mantel mit, schreibt Paulus. Das heißt, wenn ich sterbe, da will ich mit verklärtem Leib heimgehen. Licht ist das Kleid, das du anhast. Der Josef hat ein Herrlichkeitsgewand. Und das Herrlichkeitsgewand des Christus sind wir. Wir sind die Doxa, sein Herrlichkeitsgewand. Brüder, ich rühre hier gewaltige und wunderbare Dinge an. Ich muss sie aber sagen, damit wir verstehen, was es heißt. Er rollte seinen Mantel und schlug auf den Todesstrom. Das war das letzte Wunder des Elias. Der Todesstrom teilte sich, weil er, wie wir vorhin hörten von unserem teuren Bruder Beck, schon den Henoch entrückt hatte, weil er einen wohlgefälligen Wandel führte. Und bei all seinem Trotz und seinem starken, lange ungebrochenen Charakter war der Elias doch ein gewaltiger und wunderbarer Mensch. War er. Genau wie Mose. Mose wurde auch genannt vorhin. Gott hat der Mose gesagt, du sollst nicht hineinziehen in das heilige Land. Du kommst erst hinein, wenn der Rest, der in der Wüste umgekommen ist, wenn der auch hineinkommt. Hat Gott dieses Wort zurückgenommen? Ist der Moses nebenbei mit dem Elias zusammen in dem heiligen Land gewesen, schon vor 2000 Jahren. Wo? Dem Berg der Verklärung. Auf dem Berg der Verklärung war Moses, der gestorben war am Munde oder am Kuss Gottes. Der ist gestorben am Kuss Gottes. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Da hat Gott ihn wach geküsst für die unsichtbare Welt. So wie der Prinz das Dornröschen geküsst hat, ist sie aufgewacht. So wird Gott auch uns einmal küssen. Der Sohn wird uns küssen, wenn wir entrückt werden. Da sind wir wach für die herrliche, strahlende Ewigkeitswelt. Wer weiß, wie bald. Dann sterben wir am Kuss Gottes. Das heißt, wir sterben für diese Welt. Aber wir leben für das wesenhafte Leben. Das steht uns bevor. Brüder und Schwestern, wenn ihr das von ganzem Herzen nehmen könntet, wenn ihr das so fassen könntet, wie ich euch es hier bewegten Herzens sage, das wäre etwas Wunderbares. Aber ich will hier meinen Abschnitt fertig lesen. Er nahm den Mantel und zerteilte das Wasser, schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin. Und sie gingen beide trockenen Fußes hinüber über den Todesstrom. Brauchst vom Todesstrom keine Angst zu haben. Du wirst trockenen Fußes hinübergehen. Durch des Todes Türen wird Gott dich wie in Traume führen. Und du wirst erwachen am Kusse Gottes und Christi. Genau wie ein Moses. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elias zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich genommen werde. Er wollte ihm also ein Erbe geben. Bitte, hast du einen Wunsch, äußere ihn, was ich dir tun soll. Da sprach Elisa, dann möge mir doch ein zwiefaches oder ein doppeltes Teil von deinem Geiste, von deiner Vollmacht, von deiner Kraft, von deinen Fähigkeiten gegeben werden. Er war bescheiden, was? Wenn er gesagt hätte, die Hälfte, hätten wir verstehen können, aber, oder das Gleiche. Nein, das Doppelte will er haben. Glaubt ihr, dass der Elias, dass Gott auf so eine Bitte eingeht? Tut Gott nach unserem Bitten und Verstehen? Nein, tut er nicht. Tut er nicht. Gott tut, mach mal das Herz weit auf, über Bitten und Verstehen. Und Gott geht darauf ein. Gott geht darauf ein. Ich lese weiter. Bitte, bitte, habt jetzt einmal Glauben. Habt einmal den Mut, das zu tun, was Gott einst dem Propheten sagte, tut deinen Mund weit auf und ich will ihn halb voll machen. Füllen, voll machen, will ihn füllen. Und Elias sprach, dann möge mir ein zweifaches Teil werden. Und Elias antwortete, du hast Schweres begehrt. Je mehr Gnadengaben, je mehr Kraft und Vollmacht ein Mensch hat, umso schwerer und belasteter und verantwortungsvoller wird sein Leben. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Je mehr Vollmacht, je mehr Schrifterkenntnis, je mehr Gottinnigkeit du hast, umso mehr wird von dir verlangt. Wenn du bequemes Leben führen willst, dann lies nicht so viel in der Bibel und bete nicht so viel und lass dir nicht viel Vollmacht schenken. Dann sagst du, ach, ich bin ja bereit, zufrieden, dass ich mein Heiland habe, mehr will ich nicht. So denken viele und handeln auch viele. Aber wenn du dich ausstreckst, Herr, ich möchte randvoll von dir erfüllt werden. Ich möchte eindringen in den ganzen Reichtum deiner Herrlichkeit, soweit das ein armer Mensch überhaupt kann. Wenn du das erbittest und dich danach ausstreckst und dein Leben einstellst auf das Wort und aufs Gebet und auf die Hingabe und hast den Mut zur Askese, zu verzichten auf die Dinge, die nicht nötig sind, um Jesu willen, dann bekommst du Kraft und Vollmacht, Sieg und Segen, dann darfst du Wunder erleben, dann darfst du erleben, dass Leute, die du anrührst, gesund werden. Dann darfst du erleben, dass Leute, mit denen du ein oder zwei Gespräche führst, zum Glauben kommen. Das wirst du erleben. Aber es ist auch ein schweres Los, es ist eine Last. Und deshalb sagt hier der Elisas, du hast Schweres begehrt. Wenn und nun sagt er eine Bedingung. Er weiß ja nicht, ob Gott es erfüllen wird. Und nun sagt er, wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde. Das heißt, wenn du das erblickst, wenn du das siehst, wie ich von dir genommen werde, wenn du das sehen wirst, dann wird dir das geschehen, dann wirst du das doppelte Teil bekommen. Wenn dir die Augen dafür aufgegangen sind, wenn du mich siehst, wie ich zum Himmel fahre, dann bekommst du meine doppelte Vollmacht. Wenn aber nicht, wenn du nicht siehst, da wird es nicht geschehen. Da kommst du keine doppelte Vollmacht. Eigenartig. Ich werde gleich sagen, was das bedeutet. Und während sie gingen und im Gehen redeten, siehe, ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten. Das war auch ein Gerichtsprozess, denn Feuer hat es immer mit dem Gericht zu tun. Bedeutet nicht nur Gericht. Feuer kann auch den Empfang des Heiligen Geistes bedeuten. Jeder wird euch taufen mit Feuer und Heiligem Geiste. Die 3000 Jünger in Jerusalem, wie bekamen die den Geist? Als Taube? Nein. Als Taube bekam ihn der Herr Jesus. Als sanfte Taube. Aber die bekamen den Geist als gespaltene, feurige Zungen. Auch hier Feuer. Feuer bedeutet wohl Gericht, aber auch zugleich Segnung im Gericht. Das geht noch aus anderen Stellen hervor. Und Elisa und Elias fuhr im Sturmwind auf den Himmel. Feuer und Sturmwind. Die beiden Dinge, von denen ihm, wie wir vorhin hörten, Gott gesagt hatte, meinem ureigentlichen Wesen entsprechen sie nicht. In meinem innersten Wesen bin ich ein sanftes Säuseln. Und Elisa sah es. Er sah es und schrie: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Also er hat es gesehen. Das heißt mit anderen Worten, Gott hat Ja gesagt zu der Zusage des Elias und der Elisa bekommt das doppelte Teil. Kommt die doppelte Vollmacht, den doppelten Geist. Und er hat deshalb geschrien: oh, mein Vater, Wagen, und hat genau das beschrieben, was er da sah. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider. Nun nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Das Zerreißen der Kleider ist ein Zeichen der Buße und des sich ganz Gott überlassens. Das ist das Zerreißen der Kleider. Ein wunderbares Symbol. Er zerriss seine Kleider und stand nackt da. Nein. Und hob den Mantel des Elias auf, der von ihm herabgeglitten war, und kehrte um und trat an das an den Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elias, der von ihm abgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach: wo ist Jehova, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin, und Elisa ging hinüber. Das letzte Wunder des Elias wurde zum ersten Wunder des Elisa. Elisa fing mit dem an, womit der Elisa aufgehört hatte. Und jetzt gebt mal acht, jetzt will ich mal eine Rechenstunde mit euch halten. Dauert aber nur 2 Minuten. Wenn der Elisa die doppelte Vollmacht bekommt des Elias, und wenn Gott das bestätigt hat dadurch, dass er den Elisa das alles sehen ließ, denn wir werden gleich lesen, dass die 50 Männer, die haben auch da gestanden, haben auch geguckt. Und wisst ihr, was die gesehen haben? Die haben nichts gesehen. Die haben nichts gesehen. Aber der Elisa, der hat es gesehen. Und so gehört dem das Heil. Und der steht in der Fülle. Und der hat die Gewissheit, der das sieht. Wer sieht, dass er ein verlorener Sünder ist? Wer sieht, dass Christus uns erlöst hat im Geist und im Glauben? Wer sieht, dass wir einmal hinaufgehoben werden in die Herrlichkeit, um ewig mit Christus vereint zu sein? Ich nenne jetzt nur mal die 3 Fundamente unseres Glaubens. Wer das sieht mit den Augen des Herzens, der gehört dazu, der hat's. Und wer das nicht sieht, der hat's eben nicht. Es gibt Menschen, die sehen das nicht. Verlorene Sünder, fragt mal irgend so einen Ehrenmann da, hier in den schönen Häusern, ob er ein verlorener Sünder ist, der wird euch was erzählen. Ja. Und die volle Erlösung, redet einmal davon. Und der Jungfrauengeburt. Und der Auferweckung und der Himmelfahrt Jesu, redet mal, sagt es mal Herrn Professor Bultmann, was er dazu sagt. Er sieht das nicht. Er sieht das nicht. Das sind Märchen für die. Ich will dann meine Rechenstunde rasch zu Ende führen. Wenn nun Gott, indem er den Elisa sehen ließ, wie der Elias im Feuer zum Himmel gefahren ist, und dadurch bestätigt hat, jawohl, der Elisa bekommt die doppelte Gnadenfülle von dem Elias. Und nun sage ich euch, Elias hat acht Wunder getan. Und das achte war das Zerteilen des Jordan mit seinem Gewand. Das heißt, trotz seines Ungebrochenseins, das Gott zerbrochen hatte, war er doch einer, der Gott wohlgefiel. Und deshalb wurde er hinaufgenommen. Wenn, und ihr könnt es nachschlagen, die Zeit reicht nicht, sonst hätte ich euch diese acht Wunder des Elias, alle acht vorgelesen. Es reicht nicht. Achte war das Zerteilen des Jordan mit seinem Gewand. Das heißt, trotz seines Ungebrochenseins, das Gott zerbrochen hatte, war er doch einer, der Gott wohlgefiel. Und deshalb wurde er hinaufgenommen. Wenn, und ihr könnt es nachschlagen, die Zeit reicht nicht, sonst hätte ich euch diese acht Wunder des Elias, alle acht vorgelesen. Es reicht nicht. Wenn nun der Elias acht Wunder getan hat, wie viel muss dann, ich habe diese Frage schon öfter gestellt in Versammlungen hin und her, wie viel muss dann, wenn Gottes Wort mathematisch genau ist und man es wirklich nehmen darf, wie viel Wunder müsste dann der Elisa getan haben? Was gibt 2 mal 8? Weiß es jemand? 16. Gut. Also 16. Dann müsste der Elisa 16 Wunder getan haben. Und jetzt sage ich euch ein tiefes und wunderbares Geheimnis. Erstens, er hat 16 Wunder getan. Und wenn ihr die nun aufschlagt, dann sagt er zu mir, Bruder Heller, du hast dich getäuscht, es war nur 15. Und dann ist er gestorben. Werdet ihr sagen. Und da habt ihr recht. Da. Darf man es doch nicht genau nehmen. Das 16. Wunder tat der tote Elisa, nachdem er gestorben war, als er im Grabe lag, da tat er sein 16. Wunder, als er schon gestorben war. Das will ich euch aber schnell vorlesen. Ich lese euch vor aus 2. Könige 13,21. Ja, da steht es, ganz recht. 2. Könige 13,21. Jawohl. Elisa starb, Vers 20. Und man begrub ihn. Jetzt ist aus, nicht wahr? Wenn mal einer gestorben ist und ist begraben, ist aus. Seele, sagen manche, die löst sich nichts auf und der Geist geht, ohne zu wissen, wer er ist, zu Gott. Und der Leib kommt ins Graben, verfault, mit dem ist aus. Fertig, Schluss, sagen manche. Die Bibel redet anders. Also er starb. Man begrub ihn. Und es kamen Streifscharen der Moabiter in das Land. Als das Jahr anfing, oder so oft das Jahr anfing, mit jedem Jahresbeginn, machten die da ihre Raubüberfälle, Moabiter. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Streifschar. Da wurde ein Mann begraben und da kam denn die Streifschar dieser Moabiter. Und da warfen sie den Mann in das Grab Elisas, das war wohl nicht, noch nicht ganz zugeworfen, da haben sie den aus Angst vor diesen Moabitern, haben sie ihn zu dem toten Elisa in das Grab dazugeworfen. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Ja, hoffentlich. Hoffentlich glaubt ihr es. Sonst seid ihr keine Gläubigen, wenn ihr es nicht glaubt. Diese Geschichte ist mir von einer ungeheuren Bedeutung. Daraus geht nämlich hervor, dass die Begabung, die Begnadung einer Persönlichkeit nach dem Tode nicht aufhört, sondern weiter wirkt. Das sagt auch Paulus, wenn er behauptet, ob wir nun auf der Erde wallen oder ob wir daheim sind, droben beim Herrn. Wir wollen ihm wohlgefallen. Wir wollen zu seiner Freude, zu seiner Ehre für ihn leben. Wer auf Erden für Christus leben wollte, der wird auch weiter für ihn leben, wenn er in die andere Welt geht. Und wer auf Erden der Sünde diente und sie nicht preisgeben wollte, der wird auch in der anderen Welt gebunden sein von seinen Sünden. Das ist eine ernste Sache. Das beweist etwas vom Weiterleben, auch nicht nur des Geistes, sondern auch der Seele. Diese Geschichte, jawohl, diese Geschichte, das ist das 16. Wunder, das Elisa getan hat. Und das nach seinem Tode. Ich will euch das an einem anderen Zusammenhang noch beweisen. Als David die Sünde mit der Bathseba begangen hatte und der Mörder des Uriah geworden war und nun der Prophet zu ihm kam und ihm vorhielt, was er getan hatte, da fällte David, der König, den Spruch, der das getan hat, der soll vierfach erstatten. Dann erhielt er die Antwort, du bist der Mann. Und nun lesen wir, dass vier Söhne Davids sterben, ehe sie ihr Mannesalter erreichen, ehe sie die gottgesetzte Grenze erreichen, vier Söhne Davids. Weil ja David selbst gesagt hat, vierfach erstatten. Nach deinem eigenen Worte wirst du gerichtet werden. Die Maßstäbe, mit denen wir gerichtet werden, du und ich, die formen wir uns selbst. So wie wir über andere urteilen, so mild und gütig oder so hart und herzlos, so wird Gott uns richten. Mit welchem Maß ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden. Und deshalb gibt es einen Weg, um überhaupt nicht gerichtet zu werden. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Nirgends ist das Richten übereinander, die üble Nachrede, die Verleumdung, der Neid, die Bosheit, so groß wie bei den Frommen. Die Ärzte und die Juristen und die Uhrmacher und die alle möglichen Berufsgruppen, die decken einander. Und die Frommen, die richten und verklagen einander. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Und wer das tut, ist ein Narr. Denn wer nicht richtet, der wird auch nicht gerichtet. Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Und mit welchem Gericht ihr richtet, ob mit einem gütigen und freundlichen oder mit einem harten, grausamen, werdet ihr wieder gerichtet werden. Aber ich will diesen Gedanken noch zu Ende führen, damit unser teurer Bruder Fred Henzler uns noch ein Schlusswort sagt. Diese vierfache Erstattung, die David, ohne es zu wissen, über sich selbst gesprochen hatte, denn er sagte, wer das getan hat, der soll vierfach erstatten. Wenn wir die nachlesen, da werdet ihr auch sagen, Bruder Heller, das stimmt nicht. Es sind nur drei, die gestorben sind. Und dann starb David. Und der vierte Sohn Davids, der starb nach dem Tode Davids. Daraus sehen wir, dass auch die Erstattung im Gericht und zum Gericht nach dem Tode weiterläuft, wie auch hier die Vollmacht des Elisa nach dem Tode weitergelaufen ist. Ein Beitrag zu der Frage, lebt auch die Seele nach dem Tode? Ja, ja, lest nur nach, was die Seelen nach dem Tode alles tun und reden. Ich schließe jetzt mit einem Hinweis, den ich vielleicht ein andermal ausführe, der mir einer der wunderbarsten ist, die Schrift kennt. So wie die Prophetenschüler wussten, der wird entrückt, aber nichts sagen durften, den anderen, sondern unter sich es besprechen durften. Und so wie der Elias und der Elisa das wussten, er wird entrückt. so wird Gott in seiner Güte reden bei großen Ereignissen. Wisst ihr, wo Gott einen Toten aus dem Totenreich kommen ließ und hat einem König gesagt, was ihm geschehen wird im Kampf gegen die Syrer? Jawohl, das war der Samuel, der stand auf, wurde herausgelassen, obwohl das für ihn eine Not war. Und der Samuel im Totenreich wusste genau, was geschehen wird, wie der Kampf gegen die Syrer ausgehen wird, und sagte, morgen wirst du bei uns dort unten sein. Wisst ihr, was zwei, die aus dem Totenreich auf die Erde gelassen wurden, mit dem Herrn Jesus besprachen, auf dem Berg der Verklärung? Den Ausgang, den er nehmen sollte in oder von Jerusalem. Und der Ausgang in Jerusalem, der war nicht nur Tod und Auferstehung, sondern der war Himmelfahrt, Entrückung. Das besprachen sie miteinander. Wisst ihr, was geschehen ist, als der Herr Jesus auferstanden war? Da erstanden eine ganze Anzahl lebendig gewordener Toten auch auf und gingen mit ihm in die heilige Stadt und beredeten sich da eine Zeit lang. Wie lange? Ob 40 Tage? Das wissen wir nicht. Und jetzt komme ich zu meinem Kernpunkt. Bei der Entrückung werden zuerst die Toten auferstehen, die gläubigen Toten. Und danach werden wir, die Gläubigen, verwandelt werden und zugleich mit ihnen, mit den auferstandenen Toten, zusammen entrückt werden in die Luft und die Herrlichkeit. Warum werden wir denn nicht im gleichen Augenblick, wo die Toten auferstehen, verwandelt und gehen gleich heim? Warum ist denn da ein Danach eingeschaltet? Ich glaube, nach den Vorbildern, die ich eben nannte, dass in dieser Zeit die auferstandenen Toten, die Gläubigen, zu den noch Lebenden gehen und das tun, was die Prophetenschüler erfuhren. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Er wird hinweggenommen werden? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Die toten Gläubigen sind schon auferstanden und ihr werdet verwandelt und ihr werdet mitgenommen werden. Sie werden ihnen diesen Dienst tun. Und ich bin tief bewegt von diesem Gedanken, den ich in der Schrift in mehrfachen Vorbildern dargestellt werde oder sehe. Ich bin tief bewegt, ob vielleicht nicht es so sein könnte, entsprechend der Typologie, denn das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was sein wird, ist vorher gewesen. Und so glaube ich vielleicht sehen zu dürfen, dass dieses Danach, ob das 3 Tage dauert oder 40 Tage oder wie lange, das wissen wir nicht. Beides ist möglich. Jedenfalls werden wir danach verwandelt und dann zusammen mit ihnen entrückt. Und ob nicht diese Zwischenzeit zu diesen Unterredungen dient, wie sie der Moses und der Elias führten mit dem Herrn, oder der Herr mit dem Moses und der Elias, wie der Elisa und der Elias sie mit den Prophetenschülern führten, wie sie der Samuel auf gerichtsmäßige Weise führte und wie sie noch in anderen Zusammenhängen der Schrift dargestellt wird. Ich könnte euch noch ein paar nennen. Darauf wollen wir uns aber nicht verlassen. Wir wollen nicht sagen, oh, das wäre ja großartig, wenn dann die auferstandenen Toten, die ja vor uns auferstehen, ehe wir verwandelt werden, dann uns warnen würden und sagen, mach dich bereit, in 3 Tagen oder in 7 Tagen oder in 40 Tagen kommt der Herr und dann findet die Entrückung statt. Wäre ja wunderbar, da könnten wir dann uns so ganz fertig machen, nicht wahr? Meine lieben Freunde, wer so denkt, dem möchte ich das lieber nicht gesagt haben, aber ich sehe in der Schrift diese Dinge. Ihr seht, die Bibel ist ein so wunderbares Buch, dass man in großen Zusammenhängen, in seinen großen Typologien, das heißt in seinen Vorbildern, verstehen und sehen darf. Und dann geht uns etwas auf, was einem Weltmenschen total verschlossen ist, was auch ein Kindlein im Glauben nicht sieht. Aber diesen letzten Punkt wollte ich nur angedeutet haben. Ein wunderbares Ereignis, die Entrückung, die Himmelfahrt des Elias, ein Vorbild, nicht nur ein Nachbild von Henoch und ein Vorbild auf Christus, sondern auch ein Vorbild auf uns. Und die Besprechungen vorher, die könnten in dem Wörtchen des ersten Thessalonicher Briefs danach, erst die Toten in Christo, danach wir und dann beide zusammen hinaufgenommen in die Herrlichkeit. Es könnte so sein, ich weiß es nicht, aber es könnte so sein nach den Gesetzen dieses wunderbaren Wortes Gottes. Gott segne uns, dass wir das mitnehmen, fragen, prüfen, uns dem Herrn völlig weihen und mit großer Freude auf ihn warten. So, Fritz, kommt, sag uns noch ein Wort.